willkommen bei einer neuen Folge von Ganz offen gesagt. Heute spricht Sebastian Krause mit Barbara Blacher und Milo Tesseler zum Thema Engagiert euch, wer geht heutzutage noch in die Politik und warum?
Mein Name ist Sebastian Krause und das Thema heute steht im weitesten Sinne unter dem Motto Engagiert euch, braucht allerdings die Subline Wer geht heute noch in die Politik und warum? Zu Gast sind deshalb zwei Menschen, die auf ganz unterschiedliche Art und Weise ihre Erfahrungen und auch ihr Leid mit der Politik gemacht haben. Zum einen Barbara Blacher, die mit der SPÖ mehrmals gebrochen hat, aber sich...
Bitte nur einmal.
Aber richtig.
Aber zumindest dich von deinem Engagement nie hast abbringen lassen. Und Milo Tesseler, der mit Irmgard Kiss jemand unterstützt hat im Wahlkampf, die das eigentlich nicht mehr nötig gehabt hätte, in die Politik zu gehen, das aber trotzdem gemacht hat. Und der zuvor auch schon für die Grünen in Graz aktiv war. Deswegen an der Stelle willkommen.
Danke für die Einladung.
Hallo.
Gerne. Die erste Frage wäre ganz simpel, wie kam es bei euch zu dem Engagement, das ihr ja völlig unterschiedliche Arten, du Barbara vor allem, schon sehr früh angenommen hast politisch?
Bei mir war das eine Geschichte in der Schule noch damals. Ich habe mir nicht einreden lassen, dass Lehrer und Lehrerinnen irgendwie mehr Rechte und Privilegien haben sollten als Schüler und Schülerinnen und habe deshalb mit 13 eine Schulzeitung gegründet, um all diese Missstände anprangern zu können. Also ich habe sehr früh verstanden, es braucht Öffentlichkeit, wenn man was ändern möchte und habe dann lang Schulzeitung gemacht für 4-5 Jahre und bin dann in die Schüler- und Schülerinnenvertretung quasi hineingerutscht, war Schulsprecherin bei mir und war dann in der Studierendenpolitik auch aktiv. Und dann ging es irgendwie eh ganz rasch auch mit dem ÖH-Wahlkampf weiter. Ja, und dann war ich eh schon ÖH-Vorsitzende. Also das ging quasi in einem Rutsch.
Mille, war das bei dir auch so eine Form von ideologischer Idee, so wie der Barbara schon ganz früh, oder dann später eher eine bewusste berufliche Entscheidung?
Es war eine bewusste berufliche Entscheidung im Schulalter. Schulalter? Also mehr oder weniger bewusst. Ich habe damals so in Anfang Gymnasium so Schülerdemonstrationen mitbekommen. Habe da dann herausgefunden, okay, Gera, das ist das
ganz böse.
Also wegen ihr geht nichts weiter. Und dann habe ich sehr lang, also ich konnte mich nie so andocken an Schülerorganisationen, Schülerunion, AKS. Das ging für mich irgendwie nicht. Aber ich habe sehr lange damit verbracht, zu warten, bis die Gera endlich weg ist. Weil ich gedacht habe, das ist es. Dann kommen die Reformen. Und dann hat sich aber herausgestellt, dass es die Gera nur indirekt das Problem war, sondern dass es halt ein sehr systemisches war. Und das hat mich politisch insofern geprägt oder sozialisiert, als dass ich begonnen habe, mich damit zu beschäftigen, wie kann man das System verändern. Und ich warte jetzt eigentlich schon seit 20 Jahren darauf, das wirklich selbst in die Hand zu nehmen. Aber mir war klar, das muss man selber in die Hand nehmen, oder zumindest für mich. Ja, und gleichzeitig mit der Herausforderung, keine Partei zu haben oder haben zu wollen oder in einer zu sein. Aber nicht jetzt, ich glaube trotzdem, dass Parteien wichtig sind, aber ich habe mich bisher nicht andocken können zu einer.
Das heißt, warum? Das ist das auch die Antwort auf die Frage, die jetzt käme, warum du nicht mit Irmgard Kiss zu den Neos mitgegangen bist?
Ja, ich habe zweimal Wahlkampf gemacht, einmal für die Grazer Grünen und einmal für die Irmgard Kiss, und beides waren schöne Gelegenheiten und gute Einsichten ins System. Ich finde die Irmgard Kiss eine tolle Persönlichkeit, mit der ich auch sehr viel gemeinsam gelernt habe. Aber ich muss auch politisch meinen eigenen Weg gehen. Also ich möchte auch Politik selbst machen. Und der hat nicht unmittelbar, auch wenn wir uns inhaltlich oft einig sein könnten, hat nichts per se mit ihr zu tun. Genau. Aber ich glaube, also grundsätzlich die NEOS als Organisation, als politische, finde ich gut und wichtig und auch das Spannendste, was in den letzten Jahren so parteipolitisch passiert ist. Das ist die modernste politische Organisation in diesem Land. Auch mit einem viel besseren Vorwahlsystem, als die Grünen haben. Nur niemand sieht es oder niemand schaut genau hin.
Ja, gleichzeitig, das ist ein technokratisches Argument. Also ich gebe dir recht, das ist in der Frage der Parteiorganisation. Die Neos vieles richtig machen. Gleichzeitig schaue ich mir an, wofür die inhaltlich stehen oder was ich von den Politikern und Politikerinnen, die tatsächlich Mandate für Neos innehaben, so höre. Und dann denke ich mir, das sind zum Teil ganz alte Zöpfe. Also weil du Gera angesprochen hast, Wasserprivatisierung und Mietrechtsverschlechterung. Also es sind so Dinge, wo ich mir denke, boah, das interessiert mich wirklich überhaupt nicht. Und höre ich vor allem von der ÖVP seit 30 Jahren oder 45 Jahren.
Ja, ich glaube, also ich glaube nicht, dass das Wasserthema wirklich ein Thema ist. Aber ich, also wenn ich mir anschaue, Leute wie Chris, wie Strolz, wie Meinl-Reisinger, wie Sepp Schellhorn.
Ja, aber Meinl-Reisinger ist es genau die, die sagt Gemeindebauten, naja, warum eigentlich?
Nein, die sagt, aber das soll keine inhaltliche Diskussion über die Neo sein, aber ich glaube, die braucht es als Kraft. Das sind vier Leute, die politisch echt, echt das haben, das Rüstzeug haben und die Freiheit haben, um auch bestehende Konventionen oder Strukturen zu verändern und neu zu denken. Deswegen finde ich die wichtig. Und wenn man sich aber die Partei an sich als Organisation anschaut, dann, also unabhängig, ob man die jetzt mag oder nicht, dann finde ich die Organisation eine sehr, also die beste, die du zurzeit finden kannst.
Du würdest aber auch für andere Parteien arbeiten.
Ich sehe mich nie für Parteien arbeiten, ich sehe mich immer für Menschen arbeiten. Das klingt jetzt komisch, aber es ist total so. Also ich könnte mit einem Kern zusammenarbeiten, aber mit einer SPÖ und bei der gerade nicht der Kernvorsitzende ist, ging das wahrscheinlich in der Vergangenheit nicht mit aller Fantasie. Also es ist sehr, verstehe ich mich mit der Person, habe ich gleiche Ziele, beziehungsweise hat man ein Vertrauen in die Person, dann geht das und dann gehen da mit mehreren mit Personen, ja.
Könntest du, Barbara, wenn eine SPÖ unterkehren? Gab es Gespräche?
Ich finde...
Oder auch Angebote zur Rückkehr? Gibt es sowas, wenn man sich öffentlich mit der Partei verworfen hat?
Da gibt es immer ein sehr lang großes Schweigen. Das ist ja schon 1000 Jahre her, dass ich aus der SPÖ ausgetreten bin. Es war 2007, also 10 Jahre ist das jetzt her. Ja. Ich finde es schwierig, Mito, ich möchte anschließen an dem, was du gesagt hast, die Frage von, wie sehr kann ich mit einer Partei und wie sehr kann ich mit einer Person. Auf der einen Seite glaube ich an die Kraft von Personen, um Veränderungen anzustoßen. Das glaube ich auf jeden Fall. Also ich glaube, eine Einzelperson kann einen großen Unterschied machen, je nachdem, ob die da ist oder ob sie eben nicht da ist und ob sie das Glück und auch die Gelegenheit bekommt, in eine Position zu gelangen, wo sie was anstoßen kann. Das glaube ich auf jeden Fall. Gleichzeitig bin ich ganz skeptisch, wenn es darum geht, zu sagen, Personen sind sozusagen das Einzige, woran ich mein politisches Engagement knüpfe. Das ist mir viel zu gefährlich, weil tatsächlich ist es ja eine Frage von zum Teil Tagesverfassung, zum Teil ganz taktische Fragen, Meinungsumfragen, wie auch immer, was die Person inhaltlich gerade von sich gibt. Weißt du, ich meine? Und dementsprechend fände ich schon wichtig, auch in einer demokratiepolitischen Überlegung zu sagen, es gibt eine Art von Meinungsbildungs- und Willensbildungsprozess, der in irgendeiner Weise demokratisch organisiert ist innerhalb der Partei, auf den man sich auch verlassen kann und der was wert sein muss. Und das haben wir die letzten 15, 20 Jahre in allen Parteien, nicht nur in der SPÖ, glaube ich, ein bisschen vernachlässigt. Also mittlerweile sind Leute in Parteien aktiv, wo sie ganz genau wissen, ihre Stimme zählt auch nichts. Und selbst wenn sie gefragt werden, weiß man nicht, ob es morgen noch gilt. Nach einer Parteitagsbeschluss oder wie auch immer. Dann schlägst du die Krone auf und dann sind wir doch auf einmal für das Berufsheer. Also nur um ein Beispiel zu geben. Das hat natürlich ein extremes Frustrationspotenzial. Weil warum soll ich in einem Verein aktiv sein, wo ich das Gefühl habe, also ich meine, meine Stimme ist eh wurscht und wird nicht gehört oder nicht gesehen. Und das, finde ich, ist eine Frage, wo man sich auch, weil wir jetzt schon über die Neos auch gesprochen haben, überlegen muss, wie kann ich denn sowas wieder organisieren, gerade mit Mitteln der digitalen Gesellschaft. Ja. Also es wäre so viel einfacher, die Stimmen von so vielen sichtbar zu machen, als noch vor 30 Jahren. Und trotzdem setzt sich ein Bundesgeschäftsführer einer Partei tatsächlich ins Fernsehen und sagt, wir haben aber nur von 10% unserer Mitglieder wirklich die E-Mail-Adressen. Ja, ich meine, das ist ja alles ein Wahnsinn.
Aber ich würde, also ich sehe das genauso wie du. Ich habe gemeint, wenn ich mich investiere, investiere ich mich nicht in eine Organisation, wo ich weiß, die Organisation ist in einem Fäulnisprozess. Da investiere ich mich in Menschen und Menschen, mit denen ich unmittelbar direkt eine einen Sinn sehe. Aber gleichzeitig bin ich komplett deiner Meinung und das gilt auch wieder für alle Parteien oder alle politischen Organisationen. Das macht nur Sinn, wenn es dort Meinungsbildungsprozesse gibt, auch Foren, Schauplätze, Räume gibt, wo Dinge entstehen können, entstehen dürfen, experimentiert werden darf, miteinander geredet werden darf.
Und auch gestritten.
Gestritten, wo man sich kennenlernen darf. Also das war ja, also das war für mich, ich kenne viele Leute in der Wiener SPÖ aus unterschiedlichen Ecken und die finde ich alle cool. Und mir war es oft total erstaunlich, dass dich die gar nicht kennen. Und das, ich habe es überhaupt nicht verstanden, dass ich da Leute aus unterschiedlichen Ecken und Enden kenne, die vielleicht sogar die gleiche Generation sind und die sich eigentlich verbinden müssten, aber die kennen sich gar nicht. Und das hat mir also schon, ja, hat mich überrascht und hat aber so klar gezeigt, dass es diese Plattformen nicht gibt, auch nicht das Interesse oder vielleicht sogar das Gegenteil von Interesse, dass sich die Leute intern vernetzen, dass die miteinander tun und handeln. Oder aber ich glaube, es ist auch eine gewisse Ohnmacht, dass man einfach nicht mehr nachkommt strukturell, weil man nicht weiß, wie eine Partei überhaupt ausschauen muss in diesem digitalen Zeitalter. Also ich
oder wie sie aussehen
nicht
könnte. Nein. Ich glaube auch nicht, dass es unbedingt ein Prozess ist, der dann von oben angestoßen wird und wo sich alle denken, jetzt habe ich meine Partei entdemokratisiert.
Masterplan.
Genau. Sondern das ist ja was, was seit 100 Jahren auch in der Soziologie beobachtet wird, dass Parteien dazu neigen, sich zu verbürokratisieren und dementsprechend auch die Parteielite sich aus sich selbst reproduziert und die Struktur rundherum ein bisschen überbleibt. Ja. Und das die Ideen, wie man das neu anstoßen oder neu aufsetzen könnte, gelinde gesagt, nicht so dicht gestreut sind in der Parteienlandschaft, ist irgendwie auch klar. Ich finde, man hat es auch sehr schön gesehen rund um die Übernahme von Sebastian Kurz, ja, wo dann medial auf einmal alle gesagt haben, na endlich, na jetzt zeigt es der junge Mann jetzt aber der ÖVP, wo ich mir denke, da sagt irgendjemand, der möchte die kaum vorhandene innerparteiliche Demokratie total aushebeln und die bürgerliche Presse jubelt dazu. Also das hat mich schon auch ganz stark irritiert.
Ja. Ja, würde ich differenziert sehen, weil ich glaube, also ich würde es genau, ich hätte wäre ich in einer Welt geboren, wo ich in die ÖVP übernehmen würde, dann würde ich es genauso machen wie Sebastian Kurz, weil du ja sonst schon tot bist, bevor du das überhaupt übernommen hast.
Ja, aber du musst Plan B haben im Sinne von, die jetzt am Ruder sind, die gehen nicht mehr. Ja? Aber gleichzeitig kann ich doch nicht sagen, und ich bin jetzt der Alleinherrscher dieser Partei. Ich meine, will ich so jemanden als
Bundeskanzler? Doch, die wollen und müssen hart rangenommen werden. Aber hinter ihm wird die Sinnflut kommen. Also wenn er nicht Kanzler wird, dann gibt es in dieser Partei richtig Chaos, weil niemand diese Autorität bekommen würde, die er bekommen hat. Aber ich verstehe, warum man die bekommen muss, um die Partei auch zu reformieren. Ich traue es ihm auch bis zu einem gewissen Grad zu, weil sonst, also hier hilft es nicht, mit Demokratie zu organisieren. Das ist eine marode Organisation, die auch noch nicht gesichert Sebastian Kurz verwalten und schalten lassen wird, wie er das will. Deswegen würde ich auch nie glauben, dass das eine neue ÖVP ist, weil es ist keine neue ÖVP. Aber ich verstehe, warum man das braucht, um überhaupt fähig sein zu überleben in dieser Partei.
Schau, aus Sicht des Sebastian Kurz mag das stimmen. Gleichzeitig bin ich zu sehr Demokratin, dass das mir vollkommen egal ist, wie man solche Mehrheitsprozesse auch organisiert. Und man könnte es ja auch anders machen, wenn du zum Beispiel nach Großbritannien schaust, ist klar, Jeremy Corbyn hat sich nicht durchgesetzt, weil er die innerparteiliche Demokratie ausgeschaltet hat, ganz im Gegenteil. Er ist deshalb Parteivorsitzender geworden, weil hunderttausende neue Mitglieder gewonnen wurden und er in demokratischen Vorwahlen einfach die Mehrheit errungen hat. Also ich glaube nicht, dass der einzige Weg, um kaputte Systeme zu reformieren, ein Top-Down-Prozess ist, wo ein...
Glaube ich auch nicht.
Ja, gut.
Aber ich bin, was die Frage, die ich mir schon stelle, ist, also ich bin auch zu einem Teil Fan von innerparteilicher Demokratie, aber ich frage mich trotzdem, ist das das einzige Modell, das legitim ist? Weil eine politische Organisation oder politische Gruppierung, die gewählt wird, egal wie sie zusammengestellt ist oder wird oder wie sie sich gründet oder wie sie sich gibt, ist die nur dann legitim, wenn sie auch innerparteilich demokratisch ist oder wenn die auch andere Formen der Organisation haben? Das ist eine Frage, die ich mich heutzutage stelle, auch mit dem Hinblick auf, wie schaut eine Partei in Zukunft aus oder zukünftige Bewegungen, auch im Hinblick auf Macron, der von Scratch oder von der grünen Wiese eine politische Organisation aufgebaut hat. Also ist es nur dann richtig, wenn es innerparteilich 100% demokratisch ist, oder ist es, gibt es auch andere Modelle?
Na, ich glaube, das ist eine Frage von, welche Interessen vertritt man. Ja? Wenn wir davon ausgehen, eine Partei ist de facto nichts anderes als der Zusammenschluss von Menschen, die gewisse gemeinsame Interessen haben, dann haben wir hier zwei, wenn du das ganz einfach runterbrechen möchtest, zwei Strömungen. Auf der einen Seite die Parteien von Massenbewegungen, wo klar ist, das sind vor allem die alten Arbeiterparteien, wo es keine andere Möglichkeit gibt, als möglichst viele zu organisieren, weil das ist der einzige Machtfaktor, den du hast, dass du einfach viele bist. Versus Unternehmerparteien wie die ÖVP, wo einfach die Kohle da ist, da passt auch Macron gut hinein. Klar kann der sich hinstellen und sagen, das ist übrigens meine Liste, weil der hat ganz andere Assets im Talon, ja, und auch ganz andere Möglichkeiten, und er braucht sich nicht drum scheren, dass 500.000 Menschen für ihn auf die Straße gehen, die braucht er einfach nicht. Also das, finde ich, lässt sich schwer vergleichen miteinander. Und deshalb finde ich auch die Frage von, wie sehr linke Parteien mit Demokratie umgehen, innerparteilich, eine ganz relevante, weil ich kann ja auch nur glaubwürdig im demokratiepolitischen Prozess bestehen, wenn ich tatsächlich sage, na, das, was ich quasi von allen Bürgern und Bürgerinnen fordere oder von allen Wählerinnen und Wählern, na, das lebe ich selber auch. Also so simpel, glaube ich, funktioniert es dann.
Klar,
doch,
ich verstehe, was du meinst, und ich sehe das zu einem Teil auch so. Ist halt, wenn man sich mit der Zukunft beschäftigt, die Frage, wie sehr das links und rechts als Masse oder als Bewegung, als gesellschaftliche Gruppe so in der Art noch funktioniert, wenn man die Leute organisieren will. Oder ob das nicht sozusagen viel weniger in bestehenden Schemen gedacht werden kann und sich die Leute dahingehend auch nicht so leicht organisieren lassen. Oder umgekehrt viel leichter, aber über andere technologische Mittel zum Beispiel, die aber nicht den geschlossenen oder ja, harten Parteiapparat inkludieren. Weißt du, ich meine? Mhm. Also ich weiß nicht, ob sich Leute dann organisieren lassen, weil sie wissen, sie sind links und können nur in einer linken Organisation ihre Interessen durchsetzen, sondern es gibt ja heutzutage viel mehr Möglichkeiten.
Ja, die Frage ist, wie die Interessen formuliert werden. Ne? Also wenn sich ein Bernie Sanders hinstellt und sagt, er ist für die Gesundheitsreform und übrigens auch für die Erbschaftssteuer, nein, dann ist wahrscheinlich dem einzelnen US-Amerikaner gar nicht so wichtig, ob das jetzt links, rechts, Mitte, ja, oder sonst was ist, sondern der sieht, was der sagt und wofür, ja, der steht. Und das seit 40 Jahren und schließt sich an oder schließt sich nicht an.
Ja. Stimmt. Glaubt ihr, dass das die jetzige Generation, die jetzt heranwächst, überhaupt so realisiert, dass sie überhaupt selbst versteht, wie sie Teil einer politischen Organisation oder Bewegung werden kann? In den Gesprächen mit den meisten Menschen in meinem Alter, Anfang 30, ist das nach wie vor erschreckend, wie destruktiv Politik betrachtet wird. Nämlich nicht als ein Mittel, um etwas zu verändern, sondern als alleinige Ursache für alles Übel in dieser Welt. Und deswegen ist diese Distanz zur Politik so extrem groß. Und auf der anderen Seite kommt diese Generationenfrage dann so extrem zu tragen, weshalb viele Menschen, bei denen ich nicht davon ausgehen würde, dass sie kurz wählen, jetzt plötzlich mit ihm liebäugeln, was mich sehr überrascht, weil sie zumindest sehen, ein junges Gesicht, da tut sich etwas, und die anderen Parteien sind, wie gesagt, ich komme aus der Medienbranche, sind beherrscht von 60-jährigen Männern, von Geld und frei von jeglicher Erneuerung, frei von jedem Mut oder Engagement, etwas Neues zu tun. Die Frage, die sich daraus ergibt, ist natürlich, ist die ÖVP dann bei dieser Wahl schon unschlagbar?
Ich glaube, da vermisse ich jetzt ein bisschen was. Also ich glaube, ich habe gelesen, habe die Statistik nicht gesehen, aber angeblich kommt Kurz bei den Jungen gar nicht so gut an. Der kommt primär bei den Alten sehr gut an.
Du meinst der Wunschschwiegersohn, oder?
Ja, er ist so ein... Ja, der ist jung, der ist sympathisch, der hat recht.
Ich bin ja auch nicht mehr jung. Ja. Mein Freundeskreis ist auch nicht, aber es war trotzdem erstaunlich, wie oft immer wieder fällt, naja, dann halt Kurz.
Ja, ich glaube... dass sich junge Menschen zu einem Teil entfernt haben bisher, weil die politische Welt so war, wie sie war. Ich glaube, gleichzeitig hat es sich begonnen, einiges zu verändern. Ich glaube, die Radikalisierung bei uns in Österreich mit Van der Bellen-Hofer, mit einem so langen Wahlkampf, auch mit einer Notwendigkeit, sich in so einer langen Zeit mit Politik irgendwie auseinandersetzen zu müssen. Ich glaube, bei Trump in den USA, wo viele junge Menschen realisieren, ja, sie müssen sich auch über Politik Gedanken machen, es gab eine Phase der Verdrossenheit, aber ich glaube, es gibt jetzt eine Phase der Repolitisierung, auch für junge Leute. Aber wir sehen noch nicht zu Gänze, wie sich das manifestieren wird. Aber ich bin überzeugt davon und ich höre es auch immer wieder, dass sich da die Leute ganz anders engagieren werden. Die Formen werden vielfältiger sein und ich bin überzeugt davon, dass das nicht primär in der Partei sein wird. Aber ich glaube, dass sich da eine Generation viel stärker politisch einbringen wird als die vor uns, also die letzten Generationen, die in der Politik das Sagen hatten. Weil da gab es auch eine gewisse Sättigung, Wohlstand, da musste man sich, also da ist eh alles gelaufen, da musste man sich auch nicht mit Politik beschäftigen, da war der Konsum wichtiger. Das ist vielleicht jetzt und für die Zukunft nicht so. Und da ist aber, das passiert ein bisschen auf Basis der Polarisierung, die passiert auch.
Ja, aber wo kommt die Polarisierung her? Das finde ich ja auch ganz relevant, weil Milo, wenn wir uns das nochmal im Detail anschauen, dann ist ja auch klar, die Saturierte, die du gerade angesprochen hast, liegt ja auch ganz stark begründet in dem, sagen wir mal, Wohlstand, den es in den Nachkriegsjahren halt gab. Da gab es halt auch was zu verteilen. Ne? Und jetzt die letzten 20 Jahre sehen wir ganz klar, auch in Zeiten des Neoliberalismus, der Kuchen wird halt nicht größer.
Ja.
Und die Verteilungskämpfe werden härter. Und wir sind noch nicht so weit, dass wir es wirklich Verteilungskampf nennen. Mhm. Aber ich meine, in 15 Jahren, man wird sehen. Ja? Und dann ist, ja. Kommen natürlich Dinge dazu, wie gehen wir mit unserer Umwelt um und all die anderen Fragen, die da mit hinein spielen und schwingen. Und ich glaube, dass es auch nicht geholfen hat, dass die Politik der letzten 15, 20, 25 Jahre, zumindest solange ich den politischen Prozess verfolge, mir immer erklärt hat, naja, wir können ja nichts tun. Also einerseits diese Alternativlosigkeit, die uns immer präsentiert wird, und auf der anderen Seite diese vermeintliche Hilflosigkeit und Ohnmacht, weil das ist alles Globalisierung und da kann man nichts machen und die Konzerne sind so übermächtig und wir haben eh nichts mehr zu sagen, mit dem Zusatz dann noch, dass man es allenfalls irgendwelchen Experten und Expertinnen umhängt.
Ja.
Das ist ja auch so eine Sache, von wo man sich denkt, jetzt wird ständig Politik von Experten gemacht. Ja? Und ich als Expertin, ich kann schon gar nicht mehr hören, wie das funktioniert heutzutage. Und ich glaube, dass wir da jetzt schon langsam in einer Zeitenwende sind, wo man sagt, da geht es einfach zurück, wie du richtig auch bemerkt hast, dass die Jungen klar sehen, gibt es dieses schöne Bonbon. Meine Eltern konnten sich noch Parkett leisten, ich wohne auf Laminat. Was, da läuft hier falsch? Mhm. Ja? Also das ist, glaube ich, schon eine Frage, wo sich auch die nächste Generation zunehmend politisieren muss.
Ja, wenn sie das tut, diese nächste Generation, dass sie sich zunehmend politisiert, was ja gut ist und was wir begrüßen und wir wollen den Leuten ja auch Mut machen. Auf der anderen Seite die Schattenseite, was kostet dieses Engagement, was hat euch das auch persönlich gekostet? Ist das, was erwartet einen, wenn man versucht, in die Politik zu gehen? Es ist ja nicht nur alles eitel Wonne und man verändert von heute auf morgen, was man ändern möchte, sondern es ist ja auch ein Leben, das durchaus Verzicht mit sich bringt. Und
das finde ich überhaupt nicht. Ich finde dieses Gejammere über Politik, oh je, die armen Politiker, das halte ich alles ganz schwer aus. Ich meine, das sind super privilegierte Leute, die die Möglichkeit haben, nicht nur die Öffentlichkeit zu genießen, sondern die ökonomisch auch wirklich gut dastehen, die Dinge ausprobieren können, die sie in einem normalen Berufsleben unter Anführungszeichen niemals hätten ausprobieren können, die Dinge lernen, die man nirgends sonst auf der Welt lernen kann, außer eben im politischen Prozess. Also ich finde, das ist eine wahnsinnige Bereicherung mit dem Zusatz von großer ökonomischer Sicherheit, mit dem unter Anführungszeichen Nachteil von großem zeitlichem Investment. Ja. Aber das ist ja meistens so, wenn man was mit großer Leidenschaft und Energie verfolgt. Also das trifft ja auch auf Leute zu, die nicht politisch aktiv sind, sondern eine Firma gründen oder weiß ich nicht, in ihrer Familie aufgehen oder was auch immer. Also was auch immer ich mit Leidenschaft betreibe, betreibe ich normalerweise auch mit großer zeitlicher Energie. Und ich für mich selber kann nur sagen, in all dem, was ich in meinem Leben bis jetzt gemacht habe, also die Jahre des politischen Engagements, die ja auch nicht vorbei sind bei mir, sind die, wo ich am meisten gelernt habe, am meisten mitgenommen habe und sich auch die meiste Freude hatte. Also ich finde, jeder, der in die Politik geht, nimmt so viel mehr mit, als er investieren muss, dass ich es nur jedem raten kann.
Ja, ich finde es genauso. Also ich finde, jemand, der in die Politik geht, ist cool. Ich finde es nicht mutig. Ich finde es gut. Ich finde es toll, dass man einen Dienst an der Gesellschaft machen kann oder tun darf. Mhm. Eben in einer privilegierten Position mit Hebel und mit Öffentlichkeit, wenn man das mag. Aber ich glaube auch, dass das eine sehr gute Schule ist. Ich glaube, viele Politiker unterschätzen sich selbst in dem, was sie gelernt haben in der Politik. Und Es gibt für mich wenig Gründe, nicht in die Politik zu gehen. Ich glaube, es ist ein primär ein falsches Bild, das wir von dem haben, beziehungsweise das uns vermittelt hat, aber wir dürfen noch und wir werden auch noch ganz andere Arten von Politiker kennenlernen. Ich glaube, auch neue Generationen werden das Politiksein ganz neu interpretieren, das Politiker oder Politikerin sein interpretieren. Das muss nicht so sein, wie uns das alle weißen alten Männer die letzten Jahre vorgelebt haben.
Und wenn es so viel dafür spricht, in die Politik zu gehen, sollte ja doch dann auch einiges dafür sprechen, irgendwann wieder rauszugehen. Und wenn wir über die alten weißen Männer reden, Luger letzte Woche, Chubb, Lobatka, die sich klammern an ihren Platz in der Politik. Pilz. Ist es irgendwann, wie ist es um den Zeitpunkt bestellt, um diese Moral irgendwann zu sagen, jetzt lasse ich es gut sein und ich trete auch beiseite? Ich sehe, wie gesagt, jetzt lauter gute Gründe, in die Politik zu gehen.
Also es muss gibt es gute auch Gründe geben, noch höher, sie Chubb hat lauter gute Gründe, dort bleiben zu wollen. So gut verdient er nirgends mehr. Also, ich glaube, es ist eine Frage.
Ja, aber das ist genau die Botschaft, die ankommt.
Naja, ich würde es nicht am Alter festmachen und auch nicht an der Frage von, wie lange ist jemand politisch aktiv, sondern ich glaube schon, dass auch Menschen, die den politischen Prozess beobachten, ein feines Sensorium dafür haben, ob jemand den Willen zur Veränderung hat oder ob er sich einfach an die Kohle klammert und das halt machen möchte. Und Robert Luger, finde ich, ist ein Paradebeispiel für: Bitte lasst mir mein Mandat, weil ich brauche diese 8.200, was auch immer es gerade ist, brutto aus dem Nationalrat. Beim Peter Pilz zum Beispiel glaube ich das nicht. Der macht das nicht wegen der Kohle. Und ich glaube, das spüren die Leute auch. Der hat offensichtlich noch Feuer genug, dass er sagt, er möchte noch mal was anstoßen. Was das auch immer wird und was man innerlich auch immer davon halten mag, der will noch was tun. Und da würde ich schon eine Trennlinie ziehen. Ja? Also ich finde, nicht nur, weil jemand ein gewisses Alter überschritten hat, darf er nicht mehr politisch aktiv sein oder soll sich schleichen. Das ist nicht der Punkt. Ich finde, wir müssten darüber reden, was machen wir mit Leuten, denen der Gestaltungswille vollkommen abhanden gekommen ist. Und wo auch klar ist, die finden in der normalen Welt keinen Anschluss mehr.
Ich glaube, es ist eine Mischung aus persönlicher Selbstdisziplin. Also es gibt ja viele Leute, die sind in der Politik, aber gar nicht glücklich. Hier mangelt es absolut an den persönlichen Skills, zu reflektieren, will ich das überhaupt wirklich noch oder bin ich nur da der Sicherheit wegen und der finanziellen Rahmenbedingungen, und da erwarte ich es mir, und das ist ihre Pflicht, aus der Politik rauszugehen, wenn ich nicht mehr kann, wenn ich nicht mehr mag, wenn ich keinen Spaß mehr habe, wenn ich keine Gestaltungskraft mehr habe. Es ist aber in einer Art, finde ich, aus Partei- oder Organisationssicht auch eine Pflicht, das etwas zu evaluieren oder herauszufinden, beziehungsweise hier ein Checks and Balances-System zu haben.
Ja, das ist immer wieder bei der innerparteilichen Demokratie.
Ja, du hast recht. Also es kann man auf verschiedenen Weisen regeln, aber das wäre eine. Mhm. Aber es ist, glaube ich, eine Mischung aus sozusagen individueller Verantwortung und Verantwortung der Organisation. Und ich finde, man darf Parteien nicht wählen, die das nicht schaffen, ihre Leute insofern auszutauschen, als dass da nur die Besten der Besten drin sitzt. Egal wie alt sie sind, aber nicht egal, welche Kraft und welchen Spirit und welche Wirkung sie dort vollbringen können. Ich glaube, wir haben aber sozusagen, ich fände es gut, und das wird auch etwas sein, wo ich mich gerne einbringen möchte, ich fände es gut, wenn man auch zum Beispiel jetzt Nationalrat ein gewisses Onboarding hat, dass du kommst in den Nationalrat, hast aber einen Mentor, im Idealfall sogar einen von einer anderen Partei, ja? Jemand, der früher mal Nationalratsabgeordneter war, und dass es da so ein Wissensaustausch gibt. Ich finde aber auch, wir sollten die Möglichkeit schaffen, für jeden Politiker, egal welche Partei, eine gewisse Exit-Strategy zu entwickeln. Also helfen wir den Leuten auch, mit Würde und hinauszugehen und rauszukommen. Geben wir denen Perspektiven. Mir wäre es wert, wenn ein Chubb oder ein Lobatka ein Coaching bekommt. wenn das sogar bezahlt ist, aber mir wäre es wert, dass sie es bekommen, dass sie dann rausgehen. Von mir aus kann man dann noch sogar weiterdenken, aber sozusagen ein Onboarding und eine Exit-Strategy, das wäre sehr wertvoll, parteiunabhängig oder in den jeweiligen Parteien. Und das gibt es ja in anderen Organisationen auch, also außerhalb der Politik. Ja.
In Medienhäusern leider auch nicht.
Ja, ja, nein, ja, je nachdem, wie was für ein professionelles Level vorhanden ist. Aber ja, das, ich glaube, gibt es andere Leute, gibt es Leute mit Spirit und Ausstrahlung in der Politik. Und ich verstehe auch, dass man es zu einem gewissen Grad auch verliert. Also es gibt ein Buch, und das heißt Mensch bleiben in der Politik. Und ich glaube, das ist für jeden, der sich das auch antut, bis zu einer gewissen Weise, Parteipolitik und Sachpolitik. Du musst auch lernen können, mit Verletzungen umzugehen und dich nicht davon prägen zu lassen. Und das ist vielleicht sicher ein Level, der in der Politik stärker ist, weil die Öffentlichkeit mit dabei ist, weil du Druck von deinem unmittelbar dein Parteiumfeld hast. Also wenn du das nicht schaffst, Mensch zu bleiben und nicht dich von deinen Ängsten und Schmerzen, Verletzungen treiben zu lassen, dann wird es auch stark zum Problem für dich selbst, und dann kastelst dich ein und dann klammerst dich auf deinen Sessel und tust nur mehr alles, um diesen Nationalratssessel oder diesen Gemeinderatssessel zu behalten, aber sonst nichts. Ja.
Gleichzeitig müssen wir da jetzt vielleicht auch dazu ergänzen, dass wir alle, wenn wir von dem Politiker sprechen, sprechen wir von Regierungsmitgliedern oder Nationalräten, bestenfalls noch Wiener Landtagsabgeordneten. Das, die ganz große Mehrheit der Menschen, die sich selbst als Politiker oder Politikerin begreifen, sitzen ja da nicht.
Ja.
Muss man auch. Also das ist eine sehr, sehr kleine Minderheit, auf die eh schon besonders geachtet wird. Nicht nur ökonomisch und finanziell und bessere Diäten und so weiter, sondern sozusagen auch im medialen Kontext. Ja. Also meine Frage wäre auch mehr, wie schaffen wir es denn in kleineren Gemeinden, in kleineren Kommunen, da politische Jobs attraktiv zu machen? Also zum Beispiel die Frage, warum haben wir nur 5% weibliche Bürgermeisterinnen?
Ja.
Also das finde ich eine relevante Frage, fast relevanter als die Frage, wie schaffen wir es, dass Josef Czapnik nicht im Parlament sitzt?
Das darf man nicht unterschätzen. Aber ja, stimmt, also du hast total recht, ich habe da wieder eine sehr fokussierte Sicht auf das Zentrale, aber ich glaube, eine umgekehrt zentrale Frage ist, was heißt auch politisch aktiv zu sein, was heißt das in der Fläche, was heißt das für meinen, ist das regional, ist das thematisch, wie ich würde das auch, brauche ich dafür eine Funktion oder brauche ich dafür ein Amt? Und ich glaube, das unterschätzen wir alle auch, dass das ja, da ist sehr, sehr viel zu tun, und da geht auch viel mehr, als sich von diesen Partei als Notwendigkeit für ein politisches Handeln notwendigerweise zu haben. Ja. Also ich meine, die Barbara ist auch eine Politikerin, wenn man will, wenn man so will, und hat keine Partei und hat kein politisches Amt und hat trotzdem ihre Wirkung. Also das ist eigentlich auch eine sehr spannende Frage, einfach sich zu ermächtigen, Politik zu machen, egal von welcher Position aus.
Ja, dass man eben nicht darauf wartet, dass eine Partei irgendwo hinsetzt. Ich denke da zum Beispiel auch an Max Schrems, der hochpolitische Sachen macht und extreme Wirkungsmacht auch bewiesen hat mit dem Gerichtsverfahren gegen Facebook. Trotzdem klar ist, er hat kein einziges politisches Mandat, er macht, was ihm wichtig ist.
Aber einer der besten Politiker unseres Landes.
Ja. Ich wollte mit euch abschließend noch über die Frage reden, wie wir, wenn wir Engagement fördern wollen und wenn wir über die jetzige junge Generation sprechen, wie wir mit der Ansprache dieser Generation Fortschritte machen können. Wir haben nach wie vor das Problem, nenne ich es jetzt mal, für die Partei FPÖ ist es kein Problem, dass wir dezidiert in unserem Fachbereich, in der Medienbranche, ganz viele Menschen nicht mehr erreichen, vor allem junge Menschen nicht mehr erreichen. Und die FPÖ,
du meinst, sie lesen keine Zeitung mehr?
Das soll vorkommen angeblich. Ja, ist auch da wieder der weiße alte Mann, wenn man das vielleicht nochmal genauer sagen sollte. Die FPÖ ist für ganz viele Gruppen junger Menschen mittlerweile auch das wichtigste und funktionierendste größte Medienunternehmen in dem Land. Es gibt sogar eine FH-Abschlussarbeit zu dem Thema, die erreicht mehr Menschen als, an manchen Tagen mehr Menschen als herkömmliche Medien. Die anderen Parteien in ihrer Nachwuchsarbeit und in ihrer Social-Media-Arbeit sind vergleichsweise in den absoluten Anfangs.
Scheiße, ja, sagen wir ruhig, wie es ist.
Dann müssen sie auch nicht auspiepen. Ja, sie sind scheiße. Der Punkt ist, wie ändern wir das? Und ich glaube, wir müssen das wahrscheinlich, und mit wir meine ich jetzt uns alle auch in einem demokratiepolitischen Sinn, ich nehme an, wir müssen das sehr schnell ändern. Wir sehen ja auch in den USA, was passieren kann, wenn eine Partei zu gut wird, beziehungsweise die anderen zu schlecht sind in dieser Form der Kommunikation und an den Medien direkt vorbei argumentieren können, die halt nach wie vor sich daran klammern, dass sie ein Gatekeeper wären, die sie natürlich schon längst nicht mehr sind.
Ich finde das so komisch, weil ich meine, die FPÖ macht das schon so gut, so lange. Mhm. Was muss passieren, dass man sie zumindest mal nachmacht, nicht? Also das ist keine Rocket Science.
Es ist absolut
keine Rocket Science. Man muss es nur machen.
Aber es schafft nicht mal ein Medienunternehmen, das im weitesten Sinne ein Kommunikationsunternehmen ist.
Ja, dann sitzen die falschen Leute in den Entscheidungspositionen. So ist das. Also wenn jemand nicht checkt, wie man es macht, dann ist er am falschen Ort. So einfach ist das. Und die FPÖ exerziert das vor. Die machen das nicht einmal richtig gut. Das kann man viel besser machen. Man muss es nur machen. Und das gilt für Parteien genauso wie Medienunternehmen. Aber die haben einen Facebook-Kanal personifiziert, die haben einen YouTube-Kanal, die haben 2, 3 Content-Organisationen mit unzensuriert und die 2 Zeitungen, die sie da haben, die ich gar nicht bei Namen nennen will. Aber dumm, also es ist überhaupt nichts Schwieriges, Komplexes. Es ist einfach etwas, was man machen muss.
Na, eine Sache möchte ich da schon ergänzen, Milo. Natürlich, technisch hast du total recht. Und es ist eigentlich zum Heulen, dass das keine andere Partei bis jetzt auf die Beine gestellt hat. Damit meine ich nicht nur Partei, sondern ja auch alles rundherum von, weiß nicht, Kammern bis Gewerkschaften, bis was da sonst noch so kreucht und fleucht. Aber ich finde, einen entscheidenden Vorteil hat die FPÖ schon und darüber könnten wir uns schon auch
ein bisschen
unterhalten. Ja, es ist die Frage der Glaubwürdigkeit und in dem Fall auch die Frage des Authentischseins. Ja? Und es ist ja nicht so, dass die einen YouTube-Clip reinstellen und deshalb schauen den 200.000 Menschen, sondern es ist ja, die stellen einen YouTube-Clip rein und haben die Glaubwürdigkeit über Jahre aufgebaut, wo die Leute sagen, endlich sagt es einmal wer und genau, das ist auch meine Meinung und dem glaube ich das aber und so weiter. Und das haben halt alle anderen Politiker sowas von am Klo runtergelassen, die letzten Jahre und Jahrzehnte, dass man sagen muss, allein das wieder aufzubauen, wird einfach dauern.
Ja. Da hast du vollkommen recht. Authentizität ist die wichtigste Währung oder Glaubwürdigkeit für Medienunternehmen, die das nicht gecheckt haben und Politiker, die das nicht gecheckt haben. Aber der Strache selbst ist authentisch, weil er das, was er sagt, ja auch glaubt. Ich glaube, was die FPÖ noch zusätzlich einen Vorteil hat, ist, dass sie die Zuspitzung liebt und du kannst mit zugespitzten Botschaften auch in YouTube-Videos besser agieren als mit differenzierten YouTube-Videos. Da gibt es einen gewissen Vorteil, aber es ist keine Ausrede. Hm. Aber ja, Authentizität und Glaubwürdigkeit, das stimmt, das geht nicht von heute auf morgen. Aber das haben auch viele verlernt. Insofern widerspreche ich mich, es ist vielleicht doch nicht so leicht.
Ja, die Frage ist, kann man das überhaupt lernen? Ist das eine Sache, wo man sagt, schau, da habe ich hier meine Checklist und wenn ich die 10 Punkte einhalte, dann bin ich wieder glaubwürdig? Ich glaube, das Wesen eines guten Politikers oder einer guten Politikerin wäre ja auch tatsächlich nicht nur, dass man glaubt, was man sagt, sondern dass man auch ein Stück weit lebt und dass man das nachweislich schon länger macht als nur die 3 Monate vor der Wahl. Also das ist ein bisschen die Schwierigkeit. Ja? Und das ist ja, glaube ich, auch der Grund, warum, ich meine, Stichwort alte weiße Männer, warum Bernie Sanders nach wie vor attraktiv ist. Ich meine, der Typ ist 100.000 Jahre alt, aber ich glaube, dem,
was er sagt, Corbyn
dieselbe. Mélenchon in Frankreich. Und also, aber trotzdem haben die durch ihre Biografie und durch was die letzten 40 Jahre immer zum richtigen Zeitpunkt, also gegen den Irakkrieg, gegen was auch immer.
Sie waren sich treu.
Sie waren sich einfach treu.
Und auch den Leuten, also und dem, was sie gesagt haben.
Genau. Das und damit dann auch ihren Anhängern. Und das kannst du einfach nicht aufholen, glaube ich. Und wenn du noch so gut kommunizierst und noch so schöne Facebook-Videos machst, als Christian Kern zum Beispiel.
Ja. Ja, man muss anfangen.
Ja, ganz genau.
Man muss anfangen und dranbleiben.
Genau.
Im Prinzip ein wirklich schönes Schlusswort und ein Plädoyer. Was wir am Ende jedes Podcasts machen werden, ist, dass wir
ein bisschen Gäste, Werbung für die katholische Kirche, die da gerade reinläutet.
Das sollte es hoffentlich nicht hören. Wir sind kein katholisches Medienunternehmen mehr. Was wir jeden Gast am Ende bitten, ist eine Prognose, wie die Wahl ausgeht.
Oh Gott.
Irgendjemand wird dann recht haben und dann, wenn wir
sagen, kriegt er dann einen Preis?
Der Preis ist noch in Planungsphase.
Okay.
Aber irgendwas wird es geben und wahrscheinlich ist es ein Café.
Okay.
Aber wer gewinnt die Wahl und welche Koalition haben wir nach der Wahl? Man kann auch gerne alle Parteien ranken, wenn man möchte.
Das ist aber insofern ein bisschen ungerecht, als dass die näher am 15. Richtig. Oktober dran Absolut. Sind, ein bisschen mehr
ein ausgefeiltes
Datenlage
Punktesystem
haben. Ja, das
ihr, weshalb eure Prognosen doppelt so viel wert wären.
Also worin liegt der Wert in unserer Prognose?
Der puren Neugierde.
Die pure Neugierde, wie wir glauben, dass es sich entwickelt. Also ich finde, es gibt ein paar Unwägbarkeiten, die es schwierig machen, tatsächlich seriös zu prognostizieren, weil ich bin keine Hellseherin, aber Spieltrieb. Die Frage 1, die für mich ganz entscheidend ist, kommt Peter Pilz rein, ja oder nein? Weil das würde die ein oder andere Sache möglicherweise schon verschieben, auch mehrheitsmäßig. Ich meine, das seriös vorherzusagen, traue ich mich wirklich nicht. Generell, glaube ich, ist es schon nicht ausgeschlossen, dass Sebastian Kurz Erster wird mit seiner neuen, unter Anführungszeichen, ÖVP. Ich glaube, der Kern schafft den zweiten Platz und ich glaube, der Strache bleibt auf Platz 3. Und welche Koalitionsmehrheiten sich dann ausgehen, liegt ganz stark an der Frage, ob die Neos drin sind, ob Peter Pilz drin ist, wie die Grünen abschneiden. Also das ist dann schon ein bisschen, ist zu weit weg, als dass ich das sagen könnte.
Ich finde es, ich fange noch weiter unten, ich fange hinten und unten an. Ich finde es spannend, was wird noch aus diesem Projekt Freie Liste Österreich oder schnell? Wie sehr sind das 1%, die Sie sich von der FPÖ holen oder sind es 3%? Ich würde Ihnen 3% gönnen. schafft auch ein Thüringer 2%? Ein Projekt, das ich gar nicht so unspannend finde, demokratiepolitisch. Ich glaube, also ich bin überzeugt davon, dass Pilz reinkommt, dass die Neos reinkommen. Finde ich ein spannendes Rennen um Platz 3 zwischen Grüne, Pilz und Neos, um Platz 4 zwischen Grüne, Pilz und Neos. Das ist, glaube ich, relativ offen. Das ist, hängt davon ab, wer sich wie in der Wahl tut. Und ich glaube auch, also ich finde, es ist gesetzt, dass die FPÖ am dritten Platz ist. Und die haben aber den Vorteil, dass sie schon 20% haben und alles, was an Umfragen je da war, selbst wenn sie es nicht 30% machen, aber die haben auch schon bei 24% gewonnen, weil 4% musst auch mal gewinnen, nicht? Also das, die haben da eine relativ sichere Ausgangsposition, auch wenn das nicht das ist, was sie sich wünschen, aber ja, FPÖ dritter Platz.
FPÖ dritter ist Wahlverlierer.
Ich glaube, die FPÖ spielt also in dieser Wahl.
In der Medienlogik haben es verloren.
Ich glaube, die FPÖ spielt in dieser Wahl kaum eine Rolle. Und das ist das Neue zu den Wahlen davor. Sie spielen wirklich keine Rolle und man sieht sie ihnen auch an. Und jetzt kommt es darauf an, was kann Kern und was kann Kurz nicht. Und dann schaut man, wer da erst und zweiter ist.
Wobei ich ja dann auch spannend fände, stelle vor, Kurz bleibt, Cam bleibt Zweiter, hat aber ein Plus vorne. Sagen wir, der gewinnt 3%, ist aber trotzdem Zweiter. Was bedeutet das für einen Parteichef? Oder auch für einen Oppositionsführer? Oder für einen amtierenden Bundeskanzler? Also ich finde, da kommen ja dann viele Fragen auf nach dem 15. Oktober.
Ja,
also Wahlen gewinnen, aber nicht mehr Bundeskanzler bleiben?
Ja, naja, also ich fände es, sehr spannend, wenn es jemanden gibt, der sagt, ich war Bundeskanzler, aber ich habe mir 10 Jahre Zeit genommen, so wie Kern das auch gesagt hat, 10 Jahre Zeit genommen für nicht nur Bundeskanzler sein, sondern auch die sozialdemokratische Bewegung zu erneuern. Und wenn er es wirklich macht, sich als Clubobmann ins Parlament zu setzen, dann hat das was. Also das fände ich sehr ungewohnt, eigentlich unvorstellbar für unsere politische Welt, aber es wäre also Kudos. Ja. Aber ich meine, ich finde schon, es ist toll, es zu erleben können, was wir gerade erleben, weil so spannend, also ich weiß nicht noch, was noch alles kommt. Es ist jetzt schon so spannend. Und es wird nach dem 15. nicht weniger spannend sein, glaube ich. Und vielleicht gehen sich wirklich ganz andere Koalitionsformen tatsächlich aus, als die wir gewohnt sind. Und ich würde es dem Land gönnen.
Ein wunderbares Schlusswort. Liebe Barbara, lieber Milo, danke.
Sehr danke gerne. Euch.
Folgt uns auf Twitter oder Facebook, liked uns, wenn euch der Podcast gefallen hat. Wir freuen uns auch über Kritik, Anregungen und Korrekturen. Und ich sage danke, bis zur nächsten Folge von Ganz offen gesagt.